Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Hamburg.
Und hier ist Arvid in Bad Bramstedt. Moin, moin.
Moin, Arvid. 2 Wochen her seit der Flut. Wie geht's der Dagmar Orn und wie ist die Lage im Hafen in Flensburg?
Also die Dagmar Orn und alle anderen Schiffe im Flensburger Hafen haben das eigentlich unversehrt überstanden. Und wir haben eben Glück gehabt, dass da nicht so schwerer Seegang wie in den anderen Häfen war, weil Flensburg doch relativ geschützt lag. Und also wir zwar den Wind und den Sturm hatten, aber nicht so einen Wellenschlag. Das Problem war eben halt der Wasserstand. Also es wurde ja prognostiziert von dänischer Seite aus, dass der Wasserstand 2,30 Meter über mittlerem Hochwasser liegen würde. Es landete dann wirklich bei 2,27 Meter. Also die deutschen Prognosen lagen darunter. Und wir hatten ja auch Leute an Bord, Crewmitglieder, Peter und der Thomas waren ja da, Peter die ganze Zeit, der Thomas zeitweilig, die sich um die Leinen gekümmert haben. Das Problem war ja, dass die Schiffe immer höher aufschwammen und dass die Gefahr bestand, dass die Leinen dann eben über die Deiben schwimmen. Und das war auch ganz knapp und wir haben auch drüber gesprochen und wir haben noch einen Anker ausgebracht. Und dann war aber der Höchststand erreicht und dann sank der Spiegel auch wieder. An Schäden gibt es in Flensburg jede Menge, weil einfach die ganzen Keller vollgelaufen sind. Freunde von uns sagten, das Wasser ist nicht nur von der Wasserseite ausgekommen, sondern das ist auch durch die Kanalisation von hinten gekommen, einschließlich der Klos. Und das ist natürlich ein Desaster für viele gewesen, aber auch für viele Gewerbetreibende dort unten im Hafen. Wir mit den Schiffen, muss ich sagen, sind nicht mal mit einem blauen Auge davon gekommen. Wir haben eigentlich keine Schäden weiter zu verzeichnen. Außer dass im Hafen natürlich die ganzen Stromkästen, wo wir unseren Landstrom beziehen, unter Wasser standen und die Stadtwerke hatten das abgeschaltet. Und aber die sind natürlich jetzt irgendwie kaputt, wenn sie einmal im Salzwasser gestanden haben. Müssen sie erneuert werden. Und für so einen Verein ist das natürlich auch immer dann echter Kostenpunkt. Aber es hätte viel, viel schlimmer ausgehen können. Also wenn ich in die anderen Häfen herumblicke, wo wirklich ja unglaublich viele Yachten und Schiffe gesunken sind und auch Fischereischiffe in Dänemark gerade, dann muss ich sagen, haben wir sehr viel Glück gehabt.
Unglaublich, was Wasser für eine Macht hat, ne? Und wie stark Wasser zerstören kann. Ne?
Naja, und man spricht ja immer so von Jahrhundertflut. Nicht? Also man muss wirklich überlegen, wie viele Jahrhundertfluten passen in ein Jahrhundert rein. Nicht? Also ich glaube, das ist ein Szenario, wo wir uns einfach ja aufgrund des Klimawandels einstellen wollen. Wir können es gar nicht schönreden. Nicht? Wenn wir uns diesen enormen Orkan jetzt angucken, der jetzt gerade in der Bretagne und auch in England unterwegs gewesen ist, der hat Windgeschwindigkeiten gezeigt, die über 200 Stundenkilometer lagen. Und die Meteorologen haben gesagt, das entspricht einem Hurrikan der Windstärke 3 auf der Skala, die bis 5 reicht. Also wir haben es hier mit Windgeschwindigkeiten zu tun, die wir in dieser Form vorher nicht kannten. Auch das ist, seitdem man gemessen hat, mit die höchste Windgeschwindigkeit dort. Wenn wir dann jetzt in Italien diese katastrophalen Regenfälle und Überschwemmungen in der Toskana angucken und was es alles in diesem Jahr gegeben hat. Also das Jahr 23 wird, seitdem es Messungen gibt, das wärmste Jahr seit überhaupt dieser Aufzeichnung sein. Und entsprechend ist natürlich auch ein wärmerer Ozean, bindet mehr Energie und daraus generieren sich die Stürme und eben auch die Sturmfluten. Und ich hoffe es wirklich aus vollem Herzen, dass das nicht eintreten möge. Aber man muss sich sicherlich in Zukunft auf höher auflaufende Sturmfluten auch an der Ostsee einstellen. Hm.
Vor dieser Jahrhundertflut in Flensburg hatten wir uns mit den Segeln der Dagmar Orn beschäftigt in einer Podcast-Folge. Das war eine Podcast-Folge, die so eingeschlagen ist und so oft gehört wurde. Und auch die Posts in den sozialen Medien wurden so oft geliked und gesichert, sodass wir uns entschieden haben. Und es gab da auch den Vorschlag, dass wir uns doch auch nochmal um die Takelage kümmern. Und dazu haben wir uns jetzt entschieden, uns heute mit der Takelage der Dagmar Orn zu beschäftigen, Arvid. Man unterscheidet zwischen stehendem Gut und laufendem Gut. gut. Das habe ich schon mal gelernt.
Ja, das macht ja auch viel mehr Spaß, als sich über Unwetter zu unterhalten. Ja, das ist so. Also die Takelage eines Segelschiffes ist sehr komplex. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen dem modernen Yachtrig und eher dem traditionellen Rig. Und da die Dagmar Horn ja so ein traditionelles Segelschiff ist, sollten wir das, glaube ich, auch daran erstmal festmachen, weil sonst verlieren wir uns, glaube ich, im Detail. Also ja, das ist richtig. Also es gibt das stehende Gut. Das ist eigentlich, ja, heute sind es Drähte. Früher war das auch Tauwerk, weil man früher noch nicht so diese Drähte zur Verfügung hatte. Das stehende Gut bewegt sich nicht. Das stehende Gut hält die Masten in Position. Also es ist Teil der gesamten Statik einer Takelage, eines Rigs, wie man auch sagt. Und dieses stehende Gut fixiert es, so dass da nichts irgendwie in Bewegung geraten kann. Und das laufende Gut, wie der Name schon sagt, das ist das Tauwerk. Das sind die Fallen, die Schoten, halt alles, was irgendwie in Bewegung ist, wo man Segel mit hochzieht, sie wieder birgt, und das wird streng unterschieden.
Lass uns mal mit dem stehenden Gut anfangen, und wir bleiben tatsächlich nur bei der Dagmar Orn, weil sonst kommen wir von Höchstchen auf Stöckchen, glaube ich, ne?
Ja, das stehende Gut, ich habe es ja eben schon angerissen, also gehen wir mal weit zurück in der Geschichte, also wo man noch keine synthetischen Materialien hatten und wo es auch den Draht, also wie man es heute verzinken Draht oder Nirodraht oder was immer man heute verwenden mag, noch nicht gab, da war das Hanf. Tauwerk. Und das war natürlich so stark dimensioniert, dass es jetzt auch bei einmastigen Schiffen wie der Dagmar Horn, aber auch eben bei diesen großen Fregatten, die man ja auch als Kriegsschiffe damals konzipiert hatten, die hatten wirklich alle als stehendes Gut Hanf. Und dieser Hanf hatte den Nachteil, dass er natürlich, wenn er irgendwann so ein bisschen länger benutzt worden ist, dass er viel Reck hatte, also sich dehnte und dass er vor allen Dingen auch leicht rottete. Und wenn irgendwie stehendes Gut nachgibt, also bricht, dann kann das ganze Rig über Bord gehen. Nicht? Also man muss sich, wenn man auf die Dagmar Horn guckt, dann sind da ja links und rechts, also Backbord und Steuerbord auf den Seiten, was viele Leute immer als Strickleiter bezeichnen. Das sind keine Strickleiter, das sind die Wanden. Und in den Wanden sind die Webeleien. Das sind also quasi die Querverbindung, wo man da drauf tritt, wenn man dort hochgehen will. Die braucht man wirklich nicht für die Statik, sondern die sind eigentlich nur dafür da, dass man da wirklich auch zur Wartung oder für irgendwelche Manöver hochklettern kann. Aber die in der Vertikalen sind, die Wanden, die sind schon existenziell wichtig. Wenn die brechen, dann geht er bei dem entsprechenden Wind- und Segeldruck geht der ganze Mast über Bord.
Die sichern den Mast?
Die sichern den Mast seitlich. So. Und dann muss natürlich aber auch, man kann sich ja vorstellen, wenn man jetzt Vorsegel gesetzt hat, dann wird der ganze Mast ja auch nach vorne gezogen. Das sind ja enorme Kräfte, weil das ja die Vorwärtsbewegung des Schiffes auch mit generiert. Das heißt, der Mast muss auch nach hinten irgendwie gehalten werden. Und da gibt es verschiedene Techniken auch. Da gibt es ein sogenanntes Achterstag, was aber, das würde oben von der Mastspitze bis ja zum Achterschiff irgendwo in der Mitte Achtern gehen und quasi den Mast fixieren. Das geht aber nicht, wenn man wie bei der Dagmar Horn und den traditionellen Schiffen ein Gaffelrig hat. Weil die Gaffel, wenn das Segel gesetzt ist, wird dann nicht durch dieses Achterstag passen. Deshalb hat man bei der Dagmar Horn und bei den Traditionsseglern zwei Backstagen, sagt man. Back zurück, also zwei Backstagen, die gleiche Funktion haben wie ein sogenanntes Achterstag, wie man das bei Yachten eben meistens sieht. Man hat dann auf jeder Seite ein Backstag, was vom Masttop quasi, wollen wir sagen, so ins letzte Drittel des Achterschiffes geht und dort fixiert wird, mit einem Haken allerdings, so dass man es rausnehmen kann, meistens mit einer Taille, einem Flaschenzug verbunden. So, und wenn man jetzt beispielsweise, wir fahren auf Steuerbordseite, das ist die rechte Seite eines Schiffes, haben den ganzen Segeldruck auf der Seite eben halt, da müssen wir sehen, dass wir das Segel, das Großsegel aufmachen, auffieren. Das heißt, der Baum und die Gaffel, die ist dann, ja, weht relativ weit aus. Das heißt, sie ragt dann über die Reling hinaus und dann würde sie an das lehwertige Backstag stoßen. Das heißt, dann ist irgendwann Schluss. Dann könnte man das Segel nicht weiter auffieren. Deshalb muss man dann das lehwertige Backstag auffieren, aushaken gegebenenfalls, damit der Baum dann ganz ausgeführt werden kann. Aber deshalb ist es so wichtig, dass das luftwertige Backstag, das auf der gegenüberliegenden Seite ganz dicht geholt ist, ganz fest ist, weil das hält dann wirklich den Mast in Position. Das ist also enorm wichtig. So, und dann gibt es natürlich noch die Vorstagen, Fockstag, Klüverstag, Fliegerstag, das ist nach den Segeln benannt, die wir letztes Mal ja besprochen haben, und die den Mast nur wiederum daran hindern, nach hinten wegzukippen. Also du hast eben halt einen seitlichen Halt, du hast einen Halt nach vorne und du hast einen Halt nach Achtern. Und damit steht dann dieser Mast oder diese Masten, wenn es mehrere sind, dann wiederholt sich das letztendlich immer. Du hast dann diese Statik, dass das Rigg dann eben auch die Segel überhaupt tragen kann und damit eben auch dieser Vortrieb generiert wird.
Weil ja unglaubliche Kräfte auf das Segel und überhaupt auf den Mast auch wirken, nicht? Also zum einen die Segelkräfte, dann die Neigungskräfte, wenn das Schiff gekränkt ist. Das wird alles ausgeglichen mit diesen Stagen.
Ja, der Mast alleine könnte das so nicht halten. Also das ist ja aus Holz gebaut alles auf den Traditionsschiffen, also auf der Dagmar Horn. Auf jeden Fall, es ist Vollholz. Man nimmt dazu geeignetes Holz. In unserem Fall ist das Douglasie, weil Douglasie so ein bisschen elastisch ist und vor allen Dingen nicht so schwer ist. Also Eiche wird da überhaupt nicht für geeignet sein, viel zu schwer und das wird gar nicht gehen. Aber also in unserem Fall ist es Douglasie, auch der Baum und die Gaffel, das ist alles aus Douglasie gefertigt. Das ist Vollholz, das ist natürlich auch ein massiver Stamm, der dort quasi im Schiff sitzt, aber der alleine könnte diese Kräfte nicht halten. Also das heißt, der wird irgendwie abknicken, abbrechen. Und man muss ja dann auch noch zu sehen, dass da ja auch immer noch dynamische Kräfte wirken. Das Schiff fährt ja nicht einfach auf der Seite bei ebenem, ruhigem Wasser und lässt sich vom Wind vorantreiben, sondern als hochseegängiges Schiff hast du ja immer mit Seegang und je mehr Wind, desto mehr Seegang, wo das Schiff dann arbeitet. Das setzt hart ein, es läuft gegen eine Welle und wird gestoppt plötzlich vehement. Das sind ungeheure Kräfte, die dort auf einer solchen Takelage wirken. Und deshalb ist es so wichtig, dass sie auch immer gepflegt wird, dass also das stehende Gut also wirklich immer untersucht wird. Also wir haben zum Beispiel verzinkten Draht als Wanten jetzt gerade, auch insgesamt als stehendes Gut. Und die Wanten sind dann bekledet, sagt man, also zum Konservieren. Zuerst kommt da, man nennt es Rappeltuch, das ist so dünne, ja, so Leinwand, die dann um diesen Draht gewickelt wird und das wird dann also ganz satt mit Leinöl und Konservierungsmittel getränkt sozusagen und um dieses Rappeltuch wird das dann bekledet. Das ist mit Hüsing. Hüsing ist also heute auch synthetisch, früher war es natürlich alles Naturprodukt, wo so geteertes Hüsing, geteert mit Holzteer, wo das dann ganz eng mit so einem speziellen Werkzeug umwickelt wird vom Anfang bis Ende. Und das sind ja echte Strecken, die in so einer Takelage. So, und wenn das passiert ist, dann wird das Ganze mit Holzteer dicht getränkt. Und konserviert dann quasi den Draht, verhindert, dass dort Wasser durchkommt und dass es irgendwo an einer Stelle anfängt zu korrodieren. Das ist dann sehr, sehr langlebig und gut. Aber du musst auch jedes Jahr mindestens ein- bis zweimal die Wanten wiederum teeren. Das machen wir immer. Also dann sitzt man dort in den Wanten und teert es von oben bis unten. Und die Vorstagen beispielsweise, die nicht bekledet sind, weil da ja die Segel immer dran hoch und runter rutschen müssen an den Starkreitern, die werden gelabseilt. Gelabseilt, das ist auch so ein, ja, da hat jedes Schiff so sein Geheimrezept. Das ist auch so Holzteer, das ist ein bisschen Lack teilweise drin, vielleicht auch so ein bisschen andere Konservierungsstoffe. Und das wird dann auch immer von oben bis unten eingepinselt, damit das so richtig einziehen kann. Und so, und das muss man auch eigentlich zweimal im Jahr machen, je nachdem, wie man fährt und wo man fährt. Und auf diese Art und Weise hat man dann das stehende Gut auch gut konserviert. konserviert.
Wie oft werden denn die Wanden ausgetauscht? Also wie lange halten Wanden? Auf denen lastet doch die meiste Verantwortung an Bord, um den Mast zu tragen, oder?
Man muss sie immer wieder untersuchen. Das lassen wir immer so von extern machen. Also damit man da nicht mit einer Betriebsblindheit irgendwie rangeht und sagt, wird schon noch halten, sondern das müssen wirklich Fachleute, die Werft beispielsweise auch oder unsere Ricker, wie man sie ja auch nennt, beurteilen, die sich das angucken und die da sehr kritisch drüber blicken und sagen, also so wie es gepflegt ist, hängt wirklich immer mit dem Pflegezustand zusammen. Nicht? Also es kann ewig halten, wenn es nicht anfängt zu korrodieren. Anders als bei Nirodraht, das ist vielleicht auch so eine kleine Nuance, also diese glänzenden Edelstahldrähte, den sieht man nicht an, wann sie altern. Also da siehst du ja keine Korrosion. Und Niro bricht dann ganz plötzlich. Also das kann passieren. Deshalb haben wir kein Nirodraht an Bord. Also wir haben alles diese galvanisierten, verzinkten Drähte, sehr stark dimensioniert eben auch, um wirklich auch Reserven und zu haben, um die Lasten aufzunehmen. Aber diese Nirodrähte, gerade wenn sie irgendwo geknickt werden, denen sieht man das nicht an, wo die irgendwie vielleicht mal brüchig werden, sondern sie geben dann plötzlich nach. Und das ist ein Problem. Deshalb soll man also Nirodrähte eigentlich häufiger wechseln, als man das bei den anderen macht.
Du bist ja schon so viele Jahre unterwegs und nun hast du ja schon so viele Stürme mit der Dagmar Owen erlebt. Hast du da auch schon mal Probleme mit dem stehenden Gut gehabt? War der Mast mal in Bewegung?
Ja, wir haben mal einmal ein Problem vor Grönland gehabt, auch bei schwerem Wetter und wie das immer so ist, dann mitten in der Nacht, wo wir aber an der Küste waren, in der Dänemarkstraße. Und da kommt jetzt ein weiterer Begriff, das Wasser stark gebrochen ist. Wenn wir auf die Dagmar Owen gucken, haben wir ja vorne den Klüverbaum. Das ist das Holz, was so weit rausragt und wo dann die Segel und auch die Stagen ja teilweise mit dran sind. Und dieser Klüverbaum braucht ja auch einen Halt nach unten. Und das ist eben halt, sind diese Ketten, die vom Klüverbaum runter zum Bugbeschlag gehen. Das ist so eine Diagonale und die fängt quasi jetzt wiederum die Kräfte auf, so dass der Klüverbaum nicht nach oben klappen kann. Das wird er nämlich sonst tun. Und da ist der Beschlag gebrochen, weil wir so hart eingesetzt hatten und der wohl auch irgendwie, da nicht gut genug dimensioniert war. Und so, das ist dann ein echtes Problem, weil damit verliert quasi der Mast dann sein Halt nach vorne und oder nach hinten quasi, also hat dann keinen Halt mehr nach vorne. So, und wir sind dann also sofort am beigedreht und sind dann also mit den achterlichen Seen dann ganz vorsichtig gefahren und sind dann in einen Fjord rein und haben dann, nachdem wir dort einen Ankerplatz gefunden hatten und ein bisschen Schutz gefunden hatten, haben wir dann mit Bordmitteln das repariert, so dass wir dann also quasi da weiterfahren konnten. Und dann war zwar ein Provisorium, aber eins, was hielt, und es ist dann werftseitig anschließend nochmal komplett saniert worden. Aber das ist wirklich nicht ungefährlich. Und was auch gerade, wir sprachen über die Backstagen, dass je nachdem, wie man fährt, das eins ja meist immer lose ist oder dass man es sogar ausgehakt hat und dass das luftfertige Backstag die Kräfte aufnimmt. Gefährlich ist, wenn man eine Halse fährt. Das heißt, eine Halse heißt, wenn man mit dem Heck durch den Wind geht und damit kommt der Baum dann ja auf die andere Seite. Zur Erläuterung, der Baum von der Dagmar Owen ist 12 Meter lang und wiegt etwa 600 Kilogramm. Und da oben ist das große Segel und die Gaffel. Also wenn das unkontrolliert rüberkommt, man fährt eine Halse, kontrolliert ein Manöver, was gut durchgeprobt werden muss, was man aber gut machen kann, dann führt man den Baum kontrolliert von der einen Seite rüber auf die andere Seite, das Backstag, was vorher ausgehängt wird, muss parallel dazu dann dicht geholt werden und das auf der anderen Seite wird dann aufgeführt. Also dafür braucht man eben eine eingespielte Crew, um das zu machen. Aber wenn das mal durch einen Unfall passiert, dann spricht man von einer Patenthalse. Das ist also eine Halse, wo der Rudergänger irgendwie nicht aufgepasst hat oder vielleicht auch mal überfordert gewesen ist und wo der Baum dann plötzlich mit Vehemenz und brachialer Gewalt einmal über Deck fegt auf die andere Seite. Da kann ganz viel kaputt gehen. Das ist auch lebensgefährlich, weil wenn da 600 Kilogramm über Deck wischen, auch wenn der über die Köpfe weggeht, aber es kann ganz viel passieren und kaputt gehen. Deshalb ist immer so dieses Worst-Case-Szenario, dass man bei viel Wind und Welle, dass man irgendwie eine Patentreise fährt. Also da braucht man da schon wirklich erfahrene Rudergänger, die dann wissen, was zu tun ist.
Habt ihr das auch schon gehabt?
Eine Patenthalse haben wir mal vor vielen Jahren gehabt, aber da ist glücklicherweise nichts weiter passiert. Aber eigentlich passiert das nicht, nein.
Also wenn ein Stag kaputt ist, ist die Stabilität nicht mehr wirklich gesichert, ne? Dann musst du schnell sehen, dass es eine Notlösung gibt.
Ja, du musst eigentlich darauf vorbereitet sein, auch etwas zu machen. Also wir haben es auch mal gehabt, dass das Fockstag einfach gebrochen, dass die Spannschraube gebrochen. Ich meine, das da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, auf die Spannschrauben. Da ist eine ganz grundsolide Spannschraube einfach durchgebrochen. Und das heißt, dann schlägt natürlich erstmal dieser Stahldraht darum, den muss man einfangen und man braucht eben diesen Gegenpart und wir haben das dann eben mit Kettenzügen und so weiter so wieder befestigt, so dass man zumindest weiterfahren kann und dann zu einem geeigneten Zeitpunkt nicht nur die Spannschraube, sondern auch den Draht und alles, was dazu hängt, eben dann austauscht. Eine Spannschraube fährt man eigentlich ja schon seit Anfang des letzten Jahrhunderts, eigentlich kann man sagen. Man muss dieses Rig, man kann sich ja vorstellen, dass da durch diese enormen Kräfte, die dort wirken, immer wieder lose reinkommt. Es setzt sich, es dehnt sich und dann hat man plötzlich, dass die Wanden so schlackerig und weich geworden sind und das will man nicht. Man will, dass sie eine gewisse Festigkeit haben. Die müssen nicht granatenfest sein, so dass man überhaupt nichts mehr bewegen kann. Das will man eigentlich auch nicht, aber sie müssen gut fest sein. So, und dafür hat man so Spannschrauben, wo man den Zug der Wanden also quasi justieren und nachstellen kann. Das ist relativ komfortabel, wie man das heute hat. Früher, und da sieht man heute auch immer noch bei den Traditionsschiffen vielfach, hat man sogenannte Juffern gehabt. Das sind so runde Holz Blöcke, muss man sagen, die dort eingeschoren sind und die dann mit Tauwerk auch zusammengeholt wurden und dadurch die Spannung erzeugt wurde. Das ist ein bisschen aufwendiger. Man sieht es heute noch ein bisschen so aus nostalgischen Gründen. Wir haben uns für die Spannschrauben gleich entschieden, weil das einfach viel praktikabler und einfacher ist, als mit den Juffern zu arbeiten.
Das sind schon ganz schön raue Bedingungen da draußen und ganz schön viele Kräfte, die auf das Schiff und auf alle Materialien wirken. Das Salzwasser kommt ja auch noch dazu, ne?
Ja, Salzwasser ist einfach ein aggressives Medium, wenn es darum geht, dass Metalle rosten. Und deshalb ist diese Konservierung, wie ich sie eben auch schon geschildert habe, eben so wichtig. Das gilt ja für alles andere auch. Also wenn man irgendwie ein Haus zu Hause hat, dann weiß man, dass man mal irgendwie alle paar Jahre vielleicht mal irgendwie ein Fenster malen muss oder so. Die Dagmar Orn wird jedes Jahr einmal komplett von Grund auf geschliffen und gemalt und unterwegs wird auch immer noch mal gemalt. Also es ist eigentlich so eine Dauerbeschäftigung, dass man mit Schleifpapier, Pinsel und Holzöl und so weiter rumrennt oder auch mit Teertöpfen, um jetzt die Wanden zu labsalen und dergleichen mehr.
Haben wir damit alles zum Stehenden gut besprochen oder haben wir was ausgelassen?
Nein, ich denke, das ist mal, man kann natürlich jetzt ins tausendste Detail reingehen, aber das wird dann, glaube ich, auch ein bisschen verwirrend, weil man muss ja irgendwie auch so einen Gesamtüberblick haben. Also das, denke ich, haben wir dann ganz gut so mit dem Stehenden gut abgeschlossen. Es gibt dann eben vielleicht das noch als Ergänzung bei der Dagmar Orn. Wir haben von den Wanden gesprochen, die halten den Untermast jetzt. Das ist der untere Teil, der etwa so 15 Meter hoch ist. Und dann haben wir bei der Dagmar Orn, wie bei vielen anderen Segelschiffen, ja auch noch eine Stänge. Das ist quasi eine Mastverlängerung. Also man setzt dann lieber statt einen unendlich langen, massiven Pfahlmast zu setzen, setzt man eventuell noch eine Stänge davor. Und das haben wir auch. Und diese Stänge muss natürlich auch genauso abgesichert werden wie der Untermast. Und deshalb gibt es dann auch noch die sogenannten Topfanten, die dann auf der Saaling oben bei ansetzen und dann bis zur Topmastspitze geht. Und es braucht dann auch noch ein Backstag, was als Priventer Backstag bezeichnet wird, was auch nach Achtern geht. Und natürlich das Fliegerstag, was eben ganz oben ansetzt und zur Spitze des Klüverbaums geht, um auch dort die Statik sicherzustellen. Also, und das muss man alles berücksichtigen und muss man alles warten. Deshalb finde ich es aber auch, Bärbel, so interessant, ein solches Schiff zu fahren. Also man könnte natürlich auch alles sagen, wir machen das heute alles ganz einfach, nicht? Also wir haben Rollsegel und wir haben Nirodrähte, die musst du zwar alle ein paar Jahre mal auswechseln, aber die brauchen nicht gepflegt zu werden. Und wir haben irgendwelche hydraulischen oder elektrischen Winden. Das haben wir alles nicht. Also wir machen alles per Hand und das ist so dieses Ambiente eines traditionellen Segelschiffes, auch im Handling. Dafür haben wir unter Deck, wie wir wissen, ja eine ganze Menge Hightech und Elektronik, was unsere eigentliche Aufgabe jetzt da, die Messung angeht, realisieren können. Aber das Schiff selbst ist so, wie es vor 100 Jahren aussah.
Und ihr pflegt die Wanten und das stehende Gut auch so, wie sie immer gepflegt wurden, ne? Also das sind auch traditionelle Methoden.
Ja, da gibt's auch gar keine Kompromisse. Also ich meine, das ist nicht nur, dass ich da irgendjemanden von der Crew anhalten müsste und sag, wir müssten mal wieder. Nein, die kommen von sich aus, weil sie das einfach wissen, weil sie die Erfahrung haben und weil die mit Takelagen eben gerade auch groß geworden sind und die wissen, wo es drauf ankommt. Und die würden auch nie irgendwie was schönreden und sagen, das geht so gerade eben noch. Nee, also wenn was, dann wird es besprochen und dann wird es auch gemacht. Dieses Schiff ist unsere Lebensversicherung, nicht? Also wenn wir unterwegs sind in den Gewässern, es muss nicht mal Nordatlantik sein, es kann auch schlechtes Wetter in der Nordsee sein. Die Nordsee ist ein raues Gewässer und wir haben gesagt, ein Schiff, was in der Nordsee fahren kann, kann auf der ganzen Welt fahren. Das heißt, da gilt eben auch genau der Satz, den wir bei all unseren Reisen machen, keine Kompromisse.
Arvid, danke, dass du uns heute so viel über das stehende Gut erzählt hast. Dem laufenden Gut widmen wir eine eigene Folge, die nächste Podcast-Folge.
Dem laufen wir hinterher.
Dem laufen wir hinterher, du, das kriegen wir auch noch. Okay, danke dir, einen schönen Sonntag noch.
Ja, wünsche ich dir auch, Dankeschön.
Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening, produziert von Bärbel Feening.